Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch heute darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Und das heißt aus Sicht der Störche, 2 Siege auf Schalke und gegen den KSC, dann am vergangenen Sonnabend die kleine, aber deutlich spürbare Desillusion. Das Last-Minute-0:1 von Elversberg, nur ein Ergebnisrückschritt. Oder ein neuerlicher Beweis der anhaltenden Inkonstanz, die im Holstein-Sprech in die Rubrik Entwicklung eingeordnet wird. Auch darüber wollen wir heute diskutieren. Mein Name ist Andreas Geidel und an meiner Seite begrüße ich Niklas Heiden, Holstein-Kiel-Reporter der Kieler Nachrichten. Moin Niklas.
Moin Opa.
Schön, dass du da bist. Also was denn nun? Rückschlag, normales Wellental im Rahmen des so oft zitierten Entwicklungsprozesses der neuen Störche. Also aus meiner Sicht gibt es da zumindest Differenzen im Kontrast zu der Selbstwahrnehmung der Kieler.
Das kann man natürlich nach diesem Spiel so sehen. Liegt natürlich auch daran, dass wir natürlich sehr ergebnisfokussiert sind. Ne? Was kommt am Ende dabei raus? Sind es 3 Punkte? Ist es ein Punkt? Ist es keiner? Und ich glaube, aus der öffentlichen Betrachtungsweise ist das auch gar nicht der falsche Impuls, weil es geht nun mal am Ende des Tages darum zu gewinnen. Ne? Also darum spielt man Fußball, um am Ende 3 Punkte zu haben. Im Holsteins Fall, um im Sprech von David Setz zu bleiben, um wieder aufzusteigen. Ne? Kleine Spitze am Rande. Aus der Sicht des Trainers geht es natürlich darum, eine Mannschaft nachhaltig zu entwickeln. So, da gehört, finde ich, aus meiner Sicht auch schon zur Wahrheit so ein bisschen dazu, dass Elversberg im Moment wohl mit so die stärkste Mannschaft der Liga ist, auch wenn das, glaube ich, keiner vor der Saison nach diesem Umbruch, den die da hatten, gedacht hätte. Und dazu gehört dann auch, dass Holstein einfach anscheinend noch nicht so weit ist, dass sie so eine Mannschaft dominieren können. So, und da kommt dann sowas bei raus. Ich kann den Sprech von Masserab aus der Hinsicht schon verstehen, dass er sagt, naja, wenn dieser Elfer nicht fällt, dann sagt jeder, okay, 0-0 in Elversberg ist jetzt nicht das Bombenergebnis, aber können wir alle mit leben. So sieht es natürlich am Ende wieder dämlich aus oder ärgerlich aus Holsteins Sicht. Aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, einfach so, dass Holstein mit diesen Mannschaften im Moment noch nicht mithalten kann. Und wenn man von dem Aspekt aus sich das dann anguckt, dann ist so eine Niederlage vielleicht dann auch wieder ein bisschen in ein anderes Licht gerückt.
Jetzt fand ich auch nicht, dass Elversberg jetzt Holstein an die Wand gespielt hat. Ne? Die letzten 10 Minuten waren auffällig defensiv, sagen wir mal so. Wahrscheinlich im wilden Gottvertrauen auf die eigene Stabilität im Abwehrverhalten. Das war in Ordnung. Bis auf diese vermaledeite Szene, ich glaube 94. war es in Elber, gab es dann in der 95. Wir wollen das jetzt nicht über Gebühr aufwärmen, diese Szene, aber Fehlpass Niklas Niehoff, falsches Defensivverhalten gegen Doppelpass von Robert Wagner, übermotiviertes Einsteigen von Lasse Rosenbaum im Strafraum und Kalle Johansen gleich noch dazu, das Verhalten, was dann zum entscheidenden Elfmeter geführt hat. Ist das jetzt alles nur eine Verkettung unglücklicher Umstände oder ist das auch ein Indiz für mangelnde Qualität, zumindest in den einen Punkt über die Zeit zu retten?
Sowohl als auch, weil es ja nicht das erste Mal in dieser Saison vorkommt. Also sobald sich etwas häuft und wiederholt, muss man ja irgendwann schon dann die Frage stellen, ob man das nur mit Pech oder mit unglücklicher Verkettung Umstände dann am Ende des Tages begründen kann. Ne? Also so ehrlich müssen wir schon sein, in Paderborn war es auch so. Es gab auch das ein oder andere Spiel, wo Holstein sich durchaus selber in die Bredouille gebracht hat, ohne dass es in irgendeiner Art und Weise groß nötig war, eben aufgrund dieser Kleinigkeiten, dieser Fehler, die du ja auch angesprochen hast. Deswegen fällt es mir jetzt schwer, das so komplett wegzuschieben und da bei Masserab zu bleiben und zu sagen, naja, passiert halt so, keiner macht Fehler mit Absicht. Nee, natürlich macht keiner Fehler mit Absicht, aber am Ende des Tages sind dann diese Kleinigkeiten halt auch eine gewisse Form der Qualität. Und da hast du schon recht, dass dass dann schon eine auffällige Aneinanderreihung von Fehlern waren, vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt im Spiel. Und das kann aus meiner Sicht nur was mit dem Thema Konzentration zu tun haben. Ne, das ist keine, das waren jetzt ja alles keine Bälle oder keine Zweikämpfe, wo du sagst, so, den kann man gar nicht gewinnen. Ne, in einem normalen Spiel, in der 35. Minute, in der 50. Minute im Mittelfeld, wäre das wahrscheinlich so in der Form einfach nicht passiert. So ist das aber dann die Nachspielzeit und auch da muss die Konzentration hochgehalten werden.
Ja, vielleicht auch eine gewisse Nervengeschichte, ne? Weil ein paar Minuten vorher hatten sie ja schon mal mächtig duselig Störche da, als einmal Phil Harris mit der Schulter auf der Linie geklärt hat und direkt im Anschluss daran Kalle Johansson noch mit dem Kopf einen Schuss von der Linie weggeschrubbt hat. Da hätten eigentlich die Sinne ja ein bisschen geschärft sein müssen, ne?
Hätte Fahrradkette.
Ja, das Gleiche, ja.
Habe ich in meinem Kommentar nach dem Spiel auch geschrieben. Wobei ich da, und da hat man ja immer auch noch immer wieder eine andere Wahrnehmung, wenn man es live im Stadion sieht. Nun gut, saßen wir in Elversberg auch wirklich bescheiden, quasi an der Eckfahne neben dem Gästeblock. Da ist ja immer noch Umbau im Moment, mitten auf der Baustelle in so einem Baucontainer mit minimalem Glasfenster, also ich musste meinen Kopf nach rechts und links immer drehen, damit du alles mitbekommst. Das war auch schon ein komisches Gefühl, ein Spiel mal so zu erleben aus der Perspektive, habe ich auch noch nicht gehabt. Da fällt es mir dann schwer. Ich war auch wirklich über 100 Meter so Luftlinie gefühlt weg.
Ist halt die das ist ja eine Szene, die ich eben beschrieben habe, da mit zweimal auf der Linie retten. Da ist egal, da stehe ich einfach zu. Das muss die Sinne schärfen, auch die allerletzten. Pass auf, die sind stark, Elversberg, gerade in der Schlussphase. Das haben die vergangenen Spiele schon gezeigt. Aber ist halt so, ne? Denn einer macht einen Fehler, der nächste macht einen Fehler, der dritte will den Fehler korrigieren und machen wir mal einen Haken hinter, ist dann sehr, sehr ärgerlich.
Elversberg, glaube ich, auch bisher in jedem Spiel in der Nachspielzeit getroffen.
Ja,
sagte die Kollegin aus Elversberg, die sagte, das kann nicht 0-0 ausgehen, Elversberg trifft immer in der Nachspielzeit. Ja, es passierte dann, wie es passierte. Ne?
Trotzdem, du hast es ja angesprochen, hat Holstein-Cheftrainer Marcel Rapp gesagt, dass insgesamt vom Ergebnis losgelöst er eine positive Entwicklung sieht, was die Mannschaftsleistung anbelangt. Wenn man die letzten Spiele auch das in Elversberg mit den ersten Spielen vergleicht, aus seiner Sicht, was die defensive Stabilität anbelangt, möchte ich ihm da durchaus zustimmen. Ob das jetzt vielleicht zu Lasten der Offensive geht, es wär mir fast ein bisschen zu einfach, weil die nominelle Qualität in der Offensive eigentlich mehr hergeben müsste. Sein Kardinalauftrag an die Mannschaft lautet ja, mehr Chancen kreieren. Das sehen wir alle, dass das ein bisschen dünn ist. Sagen wir mal so, in den Spielen gegen KSC und auf Schalke vor allem war dann auch eine gehörige Portion Effizienz dabei, die dann zu den KSC deutlichen Sieg und auf Schalke eben einen durchaus verdienten Auswärtsdreier ohne große Chancenstückzahl. Aber die hat eben in Elversberg gefehlt. Da gab es auch zwei, drei gute Möglichkeiten. Ist so, wie es ist. Also Chancen kreieren, stimme ich voll zu. Nur der Weg dahin ist ja das Ziel. Und da sehe ich mehr Probleme, als Holstein da im Moment oder die Holstein-Offiziellen im Moment zugeben wollen, möchten, mögen, vielleicht liege ich auch falsch. Also für mich ist es ja relativ klar, die Qualität eines Spielers, gerade im Aufbauspiel, bemisst sich, das ist jetzt nicht meine Weisheit, sondern von profunden Fußballkennern und Leuten, die à la Toni Kroos, die Großmeister in dieser Branche da auf der Position gewesen sind, in Konstanz, unter Bedrängnis, ein Pass über 5 bis 10 Meter zum eigenen Mann zu spielen. Wenn dir das gelingt, bist du schon mal ganz, ganz weit vorne in der Branche. Das klingt jetzt ein bisschen abenteuerlich, aber da steckt, glaube ich, ganz, ganz viel Wahrheit drin. Und da mangelt es bei Holstein. Deshalb kommt auch vielleicht ein bisschen wenig Kontrolle zustande, weil immer wieder leichte Fehler im Aufbau sind. Das lässt sich in der Statistik kaum nachweisen. Wäre sonst ein Freak davon, irgendwie sich auf Zahlen zu stützen, das lässt sich kaum nachweisen. Aber das ist die gefühlte Wahrnehmung. immer wenn sich irgendwie sowas Ähnliches wie eine Chance zum Umschaltspiel oder sehr häufig, wenn sich eine Chance zum Umschaltspiel anbietet, respektive man den Gegner gut im Schach hat, dann zerschreddern sich die Kieler teilweise ihre eigenen Bemühungen durch wirklich, wirklich teilweise haarsträubende Fehlpässe oder auch technische Fehler. In Elversberg sind auf beiden Seiten die Spieler dazu noch ein paar Mal weggerutscht. Ich weiß nicht, ob der saarländische Rasen da ein bisschen sehr seifig war, keine Ahnung. Hast du eine Idee, wie man das Fehlpass, wie man das reduzieren könnte? Im Training haben wir schon was gesehen. Ne?
Es hat natürlich schon was mit Intensität zu tun, ne, am Ende des Tages. Also es geht ja darum, und dann auch wieder mit Konzentration. Es geht ja schon darum, wie du halt sagst, in einer Bewegung, in einem Ablauf, da sauber zu sein. So, und jetzt kommt wieder, und da kann ich den Trainer schon irgendwie verstehen, dass er es immer wieder rausholt. Wir reden da ja nun mal hauptsächlich, was jetzt die Fehler anging, von Kaspar Davidsen, und der ist halt 20 Jahre alt, ne? Der spielt seine erste Profisaison, der hat vorher in Dänemark bei Aalborg gespielt, und ich möchte jetzt Aalborg nicht kleiner machen, als sie sind, aber ich glaube nicht, dass du das mit der deutschen zweiten Liga immer vergleichen kannst. Vor allen Dingen, was die Intensität angeht, der dänische Fußball jetzt auch dafür bekannt ist, dass er nun auch eher diesen spielerischen und filigraneren Ansatz hat, als jetzt den, sagen wir mal, teilweise vorhandenen Arbeitsfußball in der zweiten Liga, gerade was so die Intensität und den Druck angeht. So. Und ich will ihn da nicht zu doll in Schutz nehmen, aber der ist halt einfach 20 Jahre alt. Der spielt, hat jetzt, glaube ich, seine ersten 6 Zweitliga-Einsätze irgendwie gemacht. Ich glaube, man muss das einfach einpreisen. So hart das auch im ersten Moment klingt und so wenig Spaß das irgendwie macht, sich dann das anzugucken. Und bei Magnus Knudsen ist es ja, wird es ja dann ähnlich. Also der hat zwar jetzt deutlich mehr Spiele auf dem Tacho, aber der übernimmt natürlich jetzt da eine Rolle als zentraler Mittelfeldspieler, die vorher Leute wie Gigovic oder Remberg übernommen haben. Und übrigens bei Remberg, wenn ich dich da mal erinnern darf, haben wir am Anfang auch gesagt, oh, das funktioniert aber irgendwie noch gar nicht. Na, als, weiß nicht, ob du dich erinnerst, das hat auch echt gebraucht. Also ich erinnere mich nicht mehr jetzt genau an eine Spieleanzahl, aber ich würde mal so schätzen, so 10, 12, 13 Spiele hat der, glaube ich, auch gebraucht, bis der so richtig ins Rollen gekommen ist, ne? Bis das richtig funktioniert hat. Rapp hat ihn dann tiefer gezogen, dann hat er diese tiefe 6 nachher gespielt. Das kam ihm auch zugute. Ich glaube, dass das bei Davidsen und Knudsen ähnlich ist. Knudsen muss das Mittelfeld jetzt führen, das haben vorher andere gemacht. Da war er der nebendran gespielt hat. Und ich glaube, man muss in so eine Rolle reinwachsen. Und wenn dann halt eine Mannschaft kommt wie Elversberg, die, und das muss man ja wirklich mal sagen, die haben die Zwischenräume schon echt gut bespielt, auch wenn man das gar nicht so gesehen hat, aber wie oft die in den Zwischenraum gekommen sind und dann von da weiterspielen konnten, insbesondere in der ersten Halbzeit, ist schon enorm. Und dann rennst du natürlich auch einfach viel hinterher. Ne? Das muss man auch sagen, da bezahlt man dann auch Lehrgeld. Und darauf würde ich es Stand jetzt nochmal zurückführen, weil wenn du dir die Jungs anguckst, im Training, aber auch im Spiel, dann siehst du ja immer wieder die Ansätze. Du siehst ja, und man hat ja die Fantasie, dass daraus was entstehen kann.
Das auf jeden Fall.
Ne? So, und also würde ich jetzt Ihnen nicht grundsätzlich absprechen wollen, dass Ihnen die Qualität fehlt. Die Frage ist, wie lange brauchen Sie, um das nachher auf den Platz zu bekommen?
Bei Kaspar Davidsen, wenn ich kurz unterbrechen darf, finde ich, das war in Elversberg schon ein großer Schritt nach vorne.
Ja, aber es reicht ja dann am Ende noch nicht.
Ja,
ne?
Aber nee, das reicht dann nicht. Aber ich sag mal, wie gesagt, dieses Doppelchance auf der Linie gerettet und der finale Elfmeter Pfiff gegen Holstein, ja, mein Gott, das passiert dann mal. Normalerweise war das ein 0-0-Spiel,
genau.
wenn man es so nennt.
Ja,
und das
Punkt
ist schon mal gut.
Darauf dann anknüpfen wieder die Bewertung dann von Masarab, der dann halt sagt so, ja, müssen das Spiel unabhängig vom Ergebnis bewerten. Ist ja dann auch wieder der richtige Ansatz, weil was willst du dann einem jungen Spieler dann auch sagen, was willst du dem an den Kopf werfen? So, natürlich spielt der Fepe bei Wagner, der ist jetzt zwar kein ganz junger Spieler mehr, wobei man da auch nicht vergessen darf, der ist, glaube ich, auch erst 23, also jetzt auch noch nicht so wirklich mega erfahren, auch weil er in den letzten Monaten und Jahren auch bei seiner Leihe bei St. Pauli nun eher weniger Einsätze hatte, auch der ist nicht im Spielrhythmus, ne? Niehoff auch im Zweifelsfall hat dann jetzt ja am Sonntag auch noch bei der U23 dann
gespielt. Ja, der wird ja vielleicht lernen, dass man beim nächsten Mal das Ding nach vorne piekt. Genau wie,
ja, aber
genau
das ist
wie,
ja.
Übrigens wie Phil Harris in der Entstehung des Elfmeters. Wenn ein abgezockter Mittelstürmer, der piekt sich das Ding nach vorne, rennt Richtung Eckfahne und wartet, bis der Schiedsrichter abpfeift. Ne? Er versucht einen Pass zu spielen und das geht natürlich dann, es ist jetzt kein grober Fehler gewesen, aber die Entstehung war eine ähnliche Geschichte, oder nicht, kann man schlecht vergleichen, aber war ähnlich ärgerlich, die Entstehung wie in Paderborn am ersten Spieltag, ne? Das kann man schon ein bisschen vergleichen.
Man könnte ja auch noch dann sagen, wenn es ein abgezockter Stürmer wäre, dann nimmt er den Ball vernünftig mit.
Ja,
und macht das Tor, ne? Aber auch da tue ich mich schwer, dann da irgendjemandem einen Vorwurf zu machen, weil und das ist dann halt so, und das muss man dann, glaube ich, auch einfach akzeptieren, dass Holstein sich dieses Jahr in einem Übergangsjahr befindet, dass wahrscheinlich so irgendwas zwischen Platz 6 und Platz 12 die Range sein wird, in der man sich einordnen wird. Tendenziell mit der Tendenz, glaube ich, eher Richtung 12 als Richtung 6. So zwischen, sagen wir mal, zwischen 7 und 10. Mhm. So. Und ich glaube, damit muss man sich einfach ein bisschen abfinden. Und dann ist das einfach eine durchschnittliche Zweitligasaison, die ein bisschen nach oben viel luftleerer Raum und wenig nach unten hat.
Ja, so. Ja, das stimmt schon. Man hat einfach, wenn man sieht, auch im Training, welche Qualität Spieler wie Jonas Terkelsen haben oder auch Adrian Kapralik, das sind natürlich tolle Offensivspieler. Aber ich bin schon bei dir, Terkelsen war jetzt in Elversberg nichts.
Nee, aber es ist auch wieder...
Und das gehört natürlich auch dazu, ne? Und da muss man natürlich, eins darf man auch nicht unterschätzen, also hier soll über niemanden der Stab gebrochen werden, nicht, dass es missverstanden wird oder so. Das ist hier positiv gemeint, die Kritik. Also es geht natürlich auch im Spielsystem Marcel Rapp, nicht nur bei ihm, aber bei ihm dann eben ganz besonders um Laufwege und Positionierung. Das heißt also, derjenige, der den Ball hat und einen Fehlpass spielt, gut, wenn es ein technisches Problem ist, dann ist er dafür verantwortlich. Aber wenn es vielleicht irgendwie ein Positionsfehler eines Kollegen ist, irgendwie, dann sieht er natürlich dumm aus. Aber eigentlich liegt der Fehler woanders. Das darf man auch nicht unterschätzen. Und da sagt ja Marcel Rapp auch, da gilt es noch dran zu feilen. Beide Außenverteidiger, beispielsweise, also Flügelverteidiger, haben in gewissen Situationen, so die Einschätzung jedenfalls der sportlichen Leitung, nicht hoch genug gestanden beim eigenen Aufbauspiel. Es sind kleine Details, aber das sind natürlich die entscheidenden. Ne?
Das ist ja der Punkt. Also dieses Spielsystem ist natürlich auch sehr darauf also vergleichen wir es doch mal mit einem berühmten Schweizer Uhrwerk, sagt man doch so schön. Ja. Ne? So. Und da reicht ja ein Staubkorn im Zweifelsfall, damit das nicht mehr richtig läuft. Und das ist das Haar dann vielleicht am Ende des Tages auch in der Suppe, dass in Kombination mit all den Randerscheinungen, die Holstein im Moment hat, dass dieses System dann einfach, und ich will das jetzt gar nicht auf die Systemkritik ummünzen, weil wir haben gesehen, dass das alles wunderbar funktionieren kann, sowohl letzte Saison in der Rückrunde, die ja für Bundesliga-Verhältnisse sehr ordentlich war, als auch natürlich im Aufstiegsjahr davor. Also das soll jetzt überhaupt gar keine Systemkritik sein, aber Stand jetzt scheint es einfach noch nicht so zu passen. Und das passt aber auch dann wiederum so ein bisschen in dieses, in diese Erzählung, die man ja immer so schön hat, dass sich ein Bundesliga-Absteiger dann doch auch schwer tut.
Ja,
ne?
Klar, Logo. So. Die zweite Liga ist schon special, ne? Also das muss man sagen. Also ein Aufbauspiel teilweise in der ersten Liga ist, wenn es jetzt nicht gerade gegen Bayern oder in einen anderen Top-Club geht, ist ja teilweise, sieht ja leichter aus.
Bis du hast ja auch viel mehr Zeit, das ist ja der Witz in der Bundesliga.
Ja, genau.
Also eigentlich muss man ja fast sagen, dass die zweite Liga viel intensiver ist vom Spiel, weil ich habe das jetzt auch am Sonntag wieder bei HSV Union oder bei Union HSV ist es mir ganz extrem aufgefallen, dass Union einfach erst ab der Mittellinie attackiert hat. Ja. Und dann hast du natürlich auch die Chance, einfach hinten heraus zu spielen, dann bist du eigentlich schon im Mittelfeld und dann musst du von da nur noch die Zwischenräume finden. In der zweiten Liga in Elversberg war es jetzt ganz oft so, dass Holstein schon am eigenen Strafraum mega und das dauerhaft über das gesamte Spiel schon mega im Bedrängnis war, dass sie sich da rauslösen mussten. Da hast du natürlich auch einfach, bis du im Mittelfeld ankommst, auch schon ganz schön viel Kraft irgendwie aufgewendet und verloren, bis dann der Ball irgendwann mal nach vorne kommt. Ist alles darf keine Ausrede sein,
nein,
weil es ist Profisport. Aber es ist natürlich eine Erklärung dafür, dann in Kombination mit anderen Kleinigkeiten, die dazu führen, dass es so ist. Aber, und das muss man ja auch mal sagen, das habe ich ja auch in meinem Kommentar geschrieben, und ich glaube, das ist eigentlich das, was Holstein viel mehr nerven sollte, dass alle Mannschaften nach dem Spiel mal erzählen, oh, es ist so unangenehm und eklig, gegen Holstein zu spielen. Das ist irgendwie der beste Gegner, den wir hatten. Die sind taktisch so gut aufgestellt und ausgerichtet und die haben so tolle Einzelspieler und das ist alles so intensiv und es gibt kein besseres Team in der zweiten Liga. Und dann gewinnst du aber am Ende nicht. Und dann, da ist ja dann auch egal, wie du gewinnst, ob 1-0, 2-0, 2-1, was auch immer, scheißegal. Aber du gewinnst halt nicht und du holst halt keine Punkte. Und das ist das, was mich so nerven würde daran, ehrlicherweise, sowohl als Spieler als auch als Trainer, dass dir immer jeder attestiert, du machst es eigentlich irgendwie toll. Das ist ja wie letzte Saison in der Bundesliga, wobei wir da alle wussten, dass Holstein eine Außenseiterrolle hat. Aber das ist ja nun mal jetzt anders. Jetzt sagen alle, ja, es ist so schön, ist so toll und kommt nichts bei rum, ne?
Ah, in der Bundesliga war das ja eher niedlich von den Gegnern, ne? Aufbauhilfe. Und anerkennend natürlich auch, Spiele in Augsburg erinnere ich mich spontan dran oder auch Heimspiele gegen Dortmund und so weiter und so weiter. Das waren schon Achtungszeichen, aber in der zweiten Liga glaube ich schon, dass die Gegner das auch wirklich ernst meinen, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie Fisch, um den eigenen Erfolg nochmal eine Stufe höher zu stellen, sondern ich glaube, dass tatsächlich. Und das ist natürlich, da bin ich bei dir ärgerlich. Wenn es dann mal läuft, wenn die Räder ineinander greifen, dann wird es für die anderen Gegner allerdings sehr schwer.
Haben wir ja gesehen beim KSC-Spiel. So. Ne? Also die jetzt nun auch vorher, ich meine, die hätten, glaube ich, Tabellenführer werden können in Kiel oder jedenfalls mindestens Zweiter bleiben können, dauerhaft. Da kam jetzt kein Fallobst irgendwie aus der Liga irgendwie mal um die Ecke. Und die hat Holstein mal eben kurz in einer Halbzeit mal völlig auseinandergepflückt.
Ja.
Ne? So, dass die teilweise auch nicht mehr wussten, was da gerade abgeht.
Das war sehr eindrucksvoll.
Wenn Holstein da ein bisschen zielstrebiger gewesen wäre, wäre sicherlich auch ein 4-5 und vielleicht sogar 6-0. Sagen wir mal, nicht unrealistisch gewesen bei der Art und Weise und der Attitüde, wie sie gespielt haben. Auch da haben wir ja gesehen, dass es geht. Aber, und das gehört dann wiederum dann ja auch zur Wahrheit dazu, sie bekommen es einfach noch nicht in Gänze auf die Platte, wie man so schön sagt.
Und
machen sich zu viel eine Platte.
Ja, und in anscheinend dann zu einig.
Genau.
Ne?
Mhm. Und da hakt es dann dran. Und da, ob es dafür eine Begründung gibt, boah, da tue ich mich wirklich schwer. Weil woran willst du das festmachen? Du hast ja auch schon gesagt, du kannst es nicht an der Statistik festmachen. Klar, du könntest es an einzelnen Spielern festmachen, aber es ist jetzt auch nicht da irgendwie, dass sich da ein Muster ergeben würde, dass es immer der eine ist oder die Position, sondern es ist ja auch total divers und durcheinander.
Ja, ich denke, das ist schon tatsächlich eine Geschichte, die einhergeht mit diesem Entwicklungsprozess. Das gehört wahrscheinlich dazu und wir freuen uns mal darauf, auf den Tag, an dem die Rädchen wieder ineinander greifen. Hoffentlich kommt er schon am Samstag.
Es wäre so ein typisches Spiel, wo es eigentlich wieder funktioniert. Ne, da kommt mit Darmstadt eigentlich irgendwie das so ein Team, die irgendwie den besten Stürmer der Liga im Moment haben und bei denen auch ehrlicherweise finde ich ein bisschen überraschend, dass die jetzt irgendwie dann doch so effektiv sind. Aber also ich habe nur Teile aus dem Spiel gegen Braunschweig war es, glaube ich, ne, gesehen. Dass sie einfach effektiv sind dieses
Zweite
Jahr.
Zweite Liga par excellence, ne?
Ja, ja.
Ein steter Wechsel zwischen hoch, weit, dann ab und zu mal ein paar Passfolgen, hinten einigermaßen stabil, aber als Spitzenreiter sind sie eben nicht nur tabellarisch das Maß der Dinge, sondern was du gesagt hast, bester Torjäger Isaac Lindberg, 7 Dinger, bester Scorer Isaac Lindberg, 8 Punkte, 7 Tore, 1 Assist, auf geteilter Platz 1, beste weiße Weste, Torwart Marcel Schuhn 4-mal, gut, da hat Holstein auch schon 3-mal, ne? Das darf man ja auch nicht unterschätzen.
Da kann man immerhin leicht ziehen am Wochenende, wenn es punktetechnisch dann auch nicht geht.
Dann wird es doch schon interessanter, Torschüsse, Darmstadt auf Platz 9 mit 99, Holstein 15, damit 82. Das ist schon, hat schon eine gewisse Signifikanz. Also wer nicht schießt, kann auch kein Tor machen. Ne? Das ist ja die alte Leier. Ne?
Das stimmt, wobei wir da ja dann auch wieder darüber sprechen, also da müsste man sich wahrscheinlich mal die Prozent-Torwahrscheinlichkeit angucken, aus welchen Positionen geschossen worden ist.
Das ist jetzt einfach grundsätzlich.
Ja, ich weiß, auch da tue ich mich bei Holstein immer so ein bisschen schwer, weil sie da, auch da haben sie ja wieder bewiesen, dass sie es können.
Ja, ne? Und außerdem ist natürlich, gebe ich dir auch recht, denn es gibt da noch so eine weitere Statistik, irgendwie, die ähnlich wenig aussagekräftig ist. Ich wollte die Zahl auch nochmal in den Raum schmeißen. Flanken aus dem Spiel. Darmstadt 5. 76 Flanken, Holstein 16. mit 47. Könnte man denken, oh, die müssen mehr flanken, ne? Nee, falsch. Genau das ist ja der Ansatz von Marcel Rapp, nicht immer rein zu flanken.
Weniger ist mehr manchmal.
So, lieber vielleicht mit flachen Geschichten da zum Ziel kommen. Das ist zumindest der Ansatz, weshalb sich diese Zahl erklärt.
Letzten Spieler hat Holstein ja nun auch ohne diesen klassischen großen Bulli, also nee, ohne diesen klassischen Kopfballstürmer.
Ja,
so,
ja.
Das wollte ich sagen.
Ja.
Gespielt und was bringt dir dann eine Flanke? Ne?
Ja.
Also ich glaube, von den 47 sind diese Saison so gefühlt 42, 43 auch abgefangen worden. Irgendwie vom Gegner. Ist jetzt nur ein Gefühl von
ja,
mir.
Aber das kennen wir ja noch aus Zeiten von Fabian Riese. Der war jedes Jahr der Flankenkönig, was die Anzahl anbelangt hat und teilweise natürlich auch die Qualität. Aber es waren eben deutlich mehr Flanken, die völlig sinnfrei aus dem Halbfeld ins Strafraum geflogen sind.
Ja.
Also das ist immer da dieses. Aber was dann doch noch mal spannend ist, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil Darmstadt eben auch sehr intensiv spielt, aber gewonnene in der Statistik gewonnene Zweikämpfe rangiert Darmstadt auf den letzten Platz. Ne? Also das ist schon zumindest was die Anzahl anbelangt. Mhm. Ne? Könnte man jetzt denken, ne? Da geht was. Ne? Holstein ist da Dritter mit 755 gewonnenen Zweikämpfen. Was ist jetzt ein gewonnener Zweikampf?
Ist ja wieder die Frage, welchen Zweikampf führt man wo und wie viel bringt es dir am Ende des Tages? Also Holstein kann ja von den 500 auch, keine Ahnung, 420 als Beispiel im eigenen Mittelfeld irgendwie, weil sie Gegner überspielt haben, irgendwie gewonnen haben. So, und dann gilt das ja auch als gewonnener Zweikampf.
Ist ja vielleicht auch ein Ausrufungszeichen von Darmstadt, ne, dass sie nur 608 in An- und Abführungszeichen nur Zweikämpfe gewonnen haben, weil sie vielleicht vorher schon die Pässe abgefangen haben, ne? Und sowas alles, ne?
Oder die einfach die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen haben.
Naja, aber wenn du vorher schon was abgefangen hast, brauchst du ja gar keinen Zweikampf zu führen.
Das
oder
stimmt.
Du hast jemanden abgelaufen oder so. Also alles Zahlen, die ganz nett sind zum Lesen, die aber sehr, sehr interpretationsfähig sind. Also nun müssen wir aber unabhängig von irgendwelchen Zahlen und Formkurven, Trends, Tabellenständen und so weiter erwähnen, dass die Challenge gegen die Lilien aus Hessen natürlich unter besonderen Vorzeichen stehen. Ne? Damit meine ich nicht diese unvergessene 2:3 Niederlage am letzten Spieltag der Saison 2021, die Holstein den Aufstieg in die Bundesliga gekostet hat. Denn jetzt am Sonnabend feiert Marcel Rapp auf den Tag genau sein 4-jähriges Dienstjubiläum. Es ist zudem sein 100. Zweitliga-Einsatz, Break.
KN-Zeitrechnung, Piep.
Genau. Andere glauben, es sei schon am letzten Sonnabend in Elversberg der Fall gewesen. Ich sage nein, aber gut.
Opa hat 3 Tage im Archiv übernachtet, alles auseinanderklabüstert,
genau,
mit seinem großen Taschenrechner à la DIN A4 getippt und gerechnet.
Ja,
und
ich stütze mich da auch so ein klein bisschen auf Datenbanken anderer.
Ja, deswegen sage ich ja.
Und ich glaube, es geht dann darum, dass, glaube ich, das ein oder zwei Spiele oder eins war es, glaube ich, da zu Corona-Zeiten.
Da war er nicht auf der Bank, ne?
Und wie zählt man das? Also wir sagen, das ist jetzt sein 100. Zweitliga-Einsatz auf der Holsteinbank. Ich glaube, damit liegt man zumindest. Ja, genau. Und was du bestimmt nicht wusstest.
Jetzt bin ich gespannt.
Gegen wen war wohl sein erstes Heimspiel? Also 4-jähriges Dienstjubiläum, habe ich ja wohl gesagt, ne? Auf den Tag genau. Und was glaubst du wohl, das begann mit einem Auswärtsspiel in Ingolstadt, aber was glaubst du, wie hieß dann wohl der erste Heimgegner von Marcel Rapp? Da kommst du jetzt nicht drauf.
Wer könnte das wohl gewesen
sein? Wer könnte das denn wohl gewesen sein?
Olilien.
Stimmt, das war das 1:1 natürlich gegen Darmstadt. Naja, glaubst du, dass sowas irgendwie ein Profi diese solche Sachen interessieren, dass sie den Trainer vielleicht noch mal besonders irgendwie nach vorne schieben an seinem, in An- und Abführungszeichen, seinem Tag?
So wie ich Marcel kennengelernt habe, sind ihm Statistiken schnurzpiep egal, außer sie werden ihm auf Pressekonferenzen serviert auf dem Silbertablett, dann entlockt es ihm durchaus einen Schmunzler.
Ja,
das stimmt. Ich glaube, für sein persönliches Wohlbefinden ist ihm das relativ egal.
Jetzt sind ja auch Statistiken, wir haben ja ein paar hier zitiert, irgendwo bekanntlich dazu da, um widerlegt zu werden. Das wäre aus Kieler Sicht dann allerdings am Sonnabend noch gar nicht so schlecht. Denn von 7 Heimduellen in der Liga gegen Darmstadt wurde nur 1 gewonnen. Und das war am 28.09.2018, damals noch unter Tim Walter. Dann dazu gab es 3 Niederlagen und 3 Remis. Und am Samstag? Na, Nummer raus.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sie gewinnen.
Sehr gut.
3-2.
Wunderbar, das ist doch mal eine Aussage. So ein Dreier gegen den aktuellen Branchenprimus wäre natürlich auch gut für die, Tabelle und für das eigene Ego, das Selbstvertrauen für alle Fans und so weiter und so weiter. Es wäre aber zugleich auch das passende Geburtstagsgeschenk, zumindest nachträglich, für einen ganz, ganz wichtigen Protagonisten des Kieler Weges. Ich meine natürlich Co-Trainerlegende Dirk Bremser, der am heutigen Mittwoch seinen 60. Geburtstag feiert. Lieber Dirk, wir kennen uns ja nun schon deutlich länger als seit deinem Dienstantritt in Kiel im Sommer 2021. Als Spieler habe ich schon gesehen, noch beim Training geflaxt, da, als er mal ausnahmsweise mal einen Freistoß direkt verwandelt hat.
Die Ehre hatte ich nicht.
Ja, wir sind auch vielleicht schon mal ein oder das andere Mal gerade in der Zeit als Spieler auch mal kontrovers aneinander geraten, aber immer cool, immer schick. Gibt so viele Anekdoten darüber, könnten wir fast eine eigene Podcast-Ausgabe machen. Das wollen wir an dieser Stelle nicht. Ich möchte meine Wertschätzung dir gegenüber stattdessen heute lieber mit einer Holstein 1:1 Premiere zum Ausdruck bringen. Mit bekannt glockenklarer Stimme hebe ich an. 2, 3, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Bremse, Happy Birthday to you. So, Schluss aus Feierabend mit den Sentimentalitäten.
Jetzt haben die Leute alle abgeschaltet, weil wir angefangen haben zu singen. Das ist jetzt, ist das eine Premiere?
Ja, das ist eine Premiere.
Ja, wir haben wurde noch nie gesungen hier im Podcast.
Nee. Und Anfragen wegen irgendwelcher Solo-Auftritte von uns beiden hier bitte auf kn-online.de.
Ne? Wird teuer.
Und es wird nicht billig, auf jeden Fall. Also, Schluss aus Feierabend mit den Sentimentalitäten. Ab Sonnabend geht's ab 13 Uhr im Holsteinstadion. Die Kieler Nachrichten sind beim Duell gegen den Spitzenreiter der zweiten Bundesliga gewohnt intensiv am Ball in der Printausgabe wie auch auf kn-online.de mit Live-Ticker-Analyse, Stimmen, Einzelbenotung der Spieler und Nachspielzeitkommentar. Zuvor am Freitag ebenfalls auf kn-online.de der Newsletter und ständig auf den neuesten Stand der Holstein-Dinge bleibt ihr natürlich
auf unserem WhatsApp-Kanal.
So, und nun
haben wir gut auswendig gelernt. Ne? Das machen wir so toll.
Ja.
Ich werde es bei den nächsten Gehaltsverhandlungen anführen.
Es wäre angemessen, möchte ich sagen.
Auch bei deinen Opa.
Ja, das wäre noch angemessener. So, weil wir gerade so anlässlich Bremses runden Geburtstages in so schöner Festtagsstimmung sind, hier noch ein Goodie der Kieler Nachrichten für alle, aufgemerkt, fußballbegeisterten Kids. Wir veranstalten beim nächsten Heimspiel der Störche nach der Länderspielpause am 25. Oktober gegen den VfL Bochum ein Spieltagscamp und verlosen hierfür 30 Plätze für Kinder im Alter von 7 bis 13 Jahren. Coole Nummer, ne?
Ja, definitiv.
So, es gibt dann natürlich alles, was man braucht, um sich mal so richtig auf ein Zweitligaspiel der Profis einzustellen. Eine knackige Trainingseinheit im Nachwuchsleistungszentrum Projensdorf am Vormittag, ein Ticket für Stadion, Klammer auf, natürlich auch für eine Begleitperson, das muss ja sein. Ein Trikot, ein Schal und ein Verpflegungsgutschein für die Stavu, denn die muss ja nun auch wirklich sein. Na, das ist ja logisch. Alles Weitere erfahrt ihr auf kn-online.de. Die Bewerbung endet am kommenden Montag, 6. Oktober um 23 Uhr. Viel Glück und viel Spaß schon jetzt den Gewinnern. Und ich hoffe, ich habe alles richtig vorgetragen mit den Daten, sonst kriege ich hier einen auf den Deckel, dass die Heide wackelt.
Ja, aber dass die Heide brennt, hatten wir diese Saison schon in Paderborn, jetzt sind die Heide wackelt.
Ja, aber ich bin guten Mutes, dass da relativ viel richtig war.
Ja, doch, also es klang...
Alles
nachgucken. Excellent.
Ja, es muss alles nachgucken nochmal auf kn-online.de. Da findet ihr die genauen Eckdaten nochmal. So, Matze, ich sag dir auf jeden Fall schon mal schön Dank für deine Expertise heute.
Matze, der eigentlich Niklas ist, aber jetzt habe ich dich.
Jetzt hast du mich. Jetzt kommen ja ganz
aber so wir sind da, wir gehen da nahtlos ineinander über
natürlich.
Quasi.
Ist doch ja, klar. Das war ja wieder, naja, egal. Wir hören uns in der kommenden Woche auf jeden Fall wieder. Wer auch immer, dann mit Matze, Niklas oder weiß ich mit wem, das werden wir noch rauskriegen.
Sicher ist, Opa ist da.
Davon, das hoffe ich zumindest.
Davon gehen wir fest auf.
Ja, genau. Wenn es dann wieder heißt, Holstein 1:1. Bis dahin, bleib stabil und drück die Daumen. In diesem Sinne, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.